Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine Rezensionsfolge. Kurz vor der Messe in Essen schauen wir uns 6 Titel an, darunter kleine Geheimtipps, die möglicherweise sonst untergehen würden, und auch große Kracher oder mit vielen Hoffnungen von den Verlagen ins Rennen geschickte Spiele. Und welche Spiele das sind und mit wem ich die anschaue, das erfährst du natürlich, wenn du dranbleibst. Ja, und man muss, glaube ich, am Anfang den Elefanten im Raum ansprechen. Es gab einen großen Skandal in der Brettspielszene vor kurzem. Die anonymen Ludoholiker, die ihren Podcast traditionell beenden mit "Jetzt machen wir den Deckel drauf, aber richtig rum", haben ein Mitglied, das kurz vor der unehrenhaften Entlassung stand, weil es einen Spieledeckel hatte, um 90 Grad verdreht und ein Foto von der Vorderseite machte und die Rückseite nur zur Stabilisierung diente. Und diesen Moment habe ich fotografisch festgehalten und das führte zu einem großen Aufruhr. Der Brettspielminister hat sich eingeschaltet, die anonymen Ludoholiker haben getagt, haben lange diskutiert. Am Ende des Tages bin ich froh, dass er nach wie vor dort im Team ist und ich freue mich, dass er auch heute hier ist, um diesen Skandal aufzuklären und um zu fragen, sind wir noch Freunde? Und deswegen begrüße ich ganz herzlich heute in der Paartherapie Stefan Hanf, Dr. Doppeldotter, oder soll ich Jesse von Tic-Tac-Toe zu dir sagen? Was ist dir am liebsten?
Ganz wie du willst. Ja, sehr schön. Damit hast du dich jetzt auch geoutet. Ich bin sehr froh, dass das jetzt ein für alle Mal geklärt ist. Ich habe ja extra nicht deinen Namen genannt, ja, aus Rücksicht auf deine Privatsphäre. Aber die Katze ist aus dem Sack. Du warst der Spalter und hättest beinahe zur Auflösung unseres Podcasts der anonymen Ludoliker geführt. Also du weißt anscheinend, also du weißt jetzt zumindest wohl, was du da eigentlich für eine Verantwortung trägst mit solchen diffamierenden Fotos.
Man muss aber dazu sagen, ich bin in erster Linie Kritiker. Und als Kritiker kann ich mich nicht einer Botschaft von Verlagen oder Menschen zu eigen machen, sondern da benenne ich das, was ist. Und da benenne ich das, was ich beobachte. Und natürlich muss ich Momente festhalten, die dokumentieren, wenn jemand die Integrität des eigenen Podcasts schädigt. Das gilt es festzuhalten. Und da bin ich wirklich reiner deskriptiver Beobachter und keinesfalls wertend. Und ich finde es schon wichtig, auch verantwortlich zu dem zu stehen, was man da tut, Stefan, oder?
Ja, das habe ich ja deutlich zum Ausdruck gebracht in unserer letzten Folge. Und du nennst es jetzt, ich nenne es auf jeden Fall Klatschpresse.
Ja gut, damit ist der Podcast aber jetzt auch mal vernünftig eingeordnet. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, Brettspielkritiker hin oder her, die Sun, die Bild, die Blitz-Illu, der Brettspielszene ist der Podcast. Nein, ich glaube, wir können
so
sagen,
ist es nämlich.
So ist es nämlich. Wir können sagen, es war ein lustiger Moment.
Ja,
wir haben ihn festgehalten. Bei den anonymen Ludoholikern ist in der Messe-Vorschau-Folge ein ausführliches Statement von dir dazu zu hören. Und jetzt können wir, glaube ich, alle beruhigen, die Sorge hatten. Wir sind nach wie vor eng befreundet.
Ja, aber auf Bewährung. Das möchte ich jetzt noch mal kurz vorab schicken, bevor wir gleich loslegen mit unseren 6 Spielen, die wir heute vorstellen.
Vollkommen zu Recht, ja. Ich freue mich, dass du da bist. Wir stehen ja kurz vor der Spielemesse und wir haben am letzten Wochenende eine Folge aufgenommen mit dem Chris Greff und dem Johannes Brettspielminister und dem Fabian Ermantraut, wo wir mal jeweils über unsere 10 Vorfreudetitel plus ehrenwerte Erwähnungen plus Empfehlungen gesprochen haben. Ihr habt das bei den anonymen Ludoholikern auch getan. Da gibt es ein paar Überschneidungen, aber es sind durchaus beide Folgen, wie ich finde, sehr hörenswert. Also da kriegen auf jeden Fall alle Hörerinnen und Hörer einen guten Eindruck. Den bekommen sie auch in der Beeple Road to Essen, wo viele Mitglieder des Beeple-Netzwerks Verlage und deren Neuheiten auf der Messe vorstellen. Ja, und wir beide tun das auch. Wir haben jetzt nämlich tatsächlich 6 Titel, die relativ frisch erschienen sind, die entweder zur Messe jetzt gerade erstmal so richtig das Licht der Welt erblicken oder auch bei der BerlinCon gekommen sind, also noch nicht so lange auf dem Markt sind, oder Lokalisierungen zumindest von Spielen, die es schon länger gibt. Zumindest mehrheitlich ist das der Fall. Und ich habe mich total gefreut, dass der Chris Greff in der Podcast-Folge letzte Woche einen Titel genannt hat als einer seiner Empfehlungstitel, die er gerne spielt. Und den besprechen wir beide heute auch. Den halten wir ja beide für einen, ja, zumindest wichtigen oder kleinen Geheimtipp, den ersten Titel, den du dabei hast, oder?
Ja, ich kann mich natürlich noch genau erinnern, dass der Chris den empfohlen hat. Ich habe die Folge gehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den ganzen Vorschauen momentan, das sind ja jetzt nicht gerade wenige, da verliert man manchmal so ein bisschen den Überblick. Aber ich glaube, du redest von Orapa, beziehungsweise Orapa Main, genau genommen. Das ist zumindest der englische Titel. Im Deutschen hat man es bei Orapa belassen. Das ja ist auch nicht weiter nötig, aber es gibt noch einen weiteren Titel, nennt sich Orapa Space. Aber den wollen wir jetzt heute nicht besprechen, sondern es geht um die Mine, in die wir heute einsteigen. Ja, in Orapa Main sind wir Besitzer von Minen und möchten bei unserem Gegner, also es ist kein reines Zweierspiel, das nehme ich jetzt mal vorweg, aber man sollte es vorwiegend zu zweit spielen, aber da gehen wir gleich mal drauf ein. Wir können auf jeden Fall bei unserem Gegner dann versuchen, diese Smaragde, Diamanten, was auch immer dort verborgen ist, zu scannen mittels Ultraschallwellen. So, das ist die eigentliche Aufgabe. Und spielmechanisch läuft das so, wir haben beide hinter einem Sichtschirm ein 10x8 Raster. Das sieht so ähnlich aus wie bei Schiffe versenken und ist auch mechanisch gar nicht so unähnlich. Und dort platzieren wir kleine Tangram-Teile. Das sind Dreiecke, Rauten, Parallelogramme in Weiß, Rot, Blau und Gelb. Da gibt es natürlich ein paar Legeregeln. So, wir dürfen nicht Kante an Kante legen, wir dürfen nichts einbauen. Ja, das machen wir gleichzeitig und dann schicken wir unsere Schallwellen los und das läuft wirklich wie bei Schiffe versenken. Wir benennen eine Zeile oder Spalte, wo wir eine Schallwelle reinsenden und dann guckt der Gegner halt nach auf seinem Tableau, naja, wo läuft denn diese Schallwelle jetzt lang? Also erstmal gerade und dann wird sie vielleicht reflektiert von einem dieser Teile im Raster. Vielleicht auch mehrfach und dann benennt derjenige dann eben die Zeile oder Spalte, wo diese Schallwelle dann wieder rauskommt. Und nicht nur das, sondern er schickt auch eine Farbe mit, wenn das passiert. Denn, ich habe ja eben gesagt, die Teile haben Farben. Und je nach Reflexion nimmt diese Schallwelle dann auch diese Farbe an. Also wenn es an einem weißen Teil abprallt, dann bleibt es bei weiß. Wenn es an einem weißen und an einem roten Teil abprallt, wird es zum Beispiel dann rosa. Genau, das machen wir immer wieder abwechselnd. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, wie man an Informationen gelangen kann, nämlich indem man ein ganz spezielles Feld einfach abfragt, was für eine Farbe oder was für ein Farbteil ist auf diesem Feld vertreten. Und dann kriegt man eben entweder eine Farbe genannt oder eben ein, ja, da ist nichts. Genau. Und das machen wir, wie gesagt, abwechselnd, bis dann jemand der Meinung ist, er möchte jetzt auflösen, er hat jetzt rausbekommen, wie genau diese Teile liegen. Dann gibt man den Zettel, auf dem man das notiert hat, rüber. Es wird abgeglichen und entweder stimmt es, dann hat man gewonnen, oder es stimmt nicht, dann hat man verloren, ja. Ich habe gerade gesagt, es ist eigentlich ein Zwei-Spieler-Spiel, denn das Material ist nur für zwei Spielende in dieser Schachtel enthalten. Es gibt aber noch eine Variante für bis zu 5 Spieler. Dort läuft es dann so, dass einer dieses Grid vor sich aufbaut und die anderen dann abwechselnd ihre Schallwellen dort reinsenden können und alle bekommen eben natürlich alle Informationen und dann geht's eben darum, wer kann als erster dieses Rätsel dann lösen anhand dieser Information. Ja, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wie können Schallwellen eigentlich Farben annehmen? Das war zumindest die Frage, die ich mir gestellt habe beim Lesen der Anleitung und auch im Spiel selber. Kannst du mir die vielleicht beantworten?
Ja, als alter Physiker natürlich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir aber beantworten, dass das im Spiel überhaupt nicht stört, dass diese Unlogik vorherrscht, denn das kann ich schon sagen, Orapa fasziniert mich total. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu dumm für dieses Spiel, denn ich wurde heute bei Instagram, wir haben das ja gestern Abend gerade zum letzten Mal gespielt und dann habe ich heute bei Instagram diese Story dann irgendwie oder gestern da drin gehabt und heute Morgen wachte ich auf und bekam eine Nachricht auf Instagram. Ist das ein erweitertes Schiffeversenken mit viel Glücksanteil oder ist es ein knallhartes Deduktionsspiel? Und ich würde es eher auf der Ebene Deduktionsspiel sehen, denn natürlich brauche ich ein bisschen Glück, dass meine Strahlen da irgendwie was treffen. Aber wenn ich da 5 verschieden große Tangram-Teile platziere, dann erwischen diese Strahlen auf jeden Fall mehrheitlich doch irgendwo eines dieser Teile. Und dann ist es ein reines Deduktionsspiel, herauszufinden, wenn dieser Strahl reflektiert wird, wo kommt er wieder raus, in welcher Farbe kommt er wieder raus, wie sieht der Strahl entsprechend aus. Und das ist wirklich eine knifflige Angelegenheit. In meiner ersten Partie war ich so überfordert, dass ich die Positionierung meiner Steine eingezeichnet habe auf dem Tableau und dann mit den Antworten, die ich von dir bekommen habe, mit den Steinen das nachbauen musste, weil mein räumliches Verständnis oder mein Verständnis für, wo liegen diese Plättchen bei dir oder diese Steinchen bei dir, hat nicht ausgereicht. Also ich habe da so meinen Kopf nicht drumherum bekommen. Muss aber sagen, dass ich das jetzt mit ein bisschen mehr Spielpraxis, fällt mir das leichter. Und gleichzeitig ist es trotzdem sackschwer. Also ich finde es wirklich anspruchsvoll, wie man aus so einem kleinen Schiffe versenken Raster und ein paar Teilen doch ein so anspruchsvolles Spiel machen kann. Sagen, okay, wenn der da reinkommt und dann kommt der da hellblau wieder raus. Ich weiß aber, dass da der Weiße liegt und ich weiß, dass da auf der anderen Seite kam was Weiß wieder raus und da oben kam was Rosa raus. Um Gottes Willen, wie ist denn jetzt dieses kleine Steinchen da geformt auf deinem Blatt und wo muss das dann aufprallen, damit in einer bestimmten Richtung diese Schallwelle oder dieser Farbstrahl dann wieder rauskommt? Das finde ich wirklich anspruchsvoll, aber ich habe ja keine Sorge vor anspruchsvollen Dingen. Ich finde das richtig cool. Mir macht das ganz viel Spaß. Ich finde es ein ganz faszinierendes, fantastisches Spielprinzip. Und da ist den Autoren und dem Verlag auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Meisterwerk gelungen.
Ui, Meisterwerk, da hast du aber ganz schön was aus der Kiste gekramt. Ja, also
ich finde es wirklich großartig.
Ja, ich finde die Aufgabe auch großartig. Ich bin von dem Ablauf des Spiels noch nicht so richtig begeistert, weil eigentlich ist es ja wirklich komplett solistisch und das erkennt man spätestens dann, wenn man die browserbasierte App, die es dazu gibt, das habe ich nämlich heute erst rausgekriegt, wenn man die dann auch mal spielt, da gibt es nämlich die Möglichkeit, eben im Internet sich dann diese Seite aufzurufen und dort werden dann eben diese Rätsel generiert und du musst versuchen, die möglichst wenig Zügen zu lösen. Und eigentlich ist es eine solistische Knobelaufgabe. Und es steht und fällt natürlich so ein bisschen damit auch, wenn mein Gegenüber jetzt irgendwie eine Konstellation dahinlegt, die relativ einfach zu lösen ist, und das siehst du am Anfang noch nicht wirklich, das kommt erst mit der Spielerfahrung, das zu erkennen, ob das einfach oder schwierig ist, dann hast du meistens auch schnell gewonnen. Dann brauchst du deine 6-7 Züge und hast eigentlich alles gelöst. Und ja, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Interaktion in irgendeiner Weise gewünscht. Aber die Aufgabe ist super, die macht total Spaß und ist wirklich wahnsinnig originell. Ich bin jetzt an dem Punkt, eben durch diese App, die ich jetzt auch noch ein paar Mal gespielt habe, dass ich jetzt mittlerweile auch noch die Zusatzmodule, also ein Zusatzmodul mit reinnehme. Es gibt nämlich noch so einen kleinen durchsichtigen Stein, der auch, also durchsichtig ist das falsche Wort, es ist ein farbloser Stein, so wäre es richtig. Denn der reflektiert auch diesen Lichtstrahl, gibt aber keine Farbe dabei ab. Das heißt, du hast nochmal eine zusätzliche Aufgabe rauszukriegen, wo steckt der, was natürlich die Tatsache, dass er eben keine Farbe hat, einfach deutlich schwieriger macht. Macht total Spaß und auf dem Level bin ich jetzt gerade. Wenn ich den nochmal erreichen sollte, gibt es noch eine weitere Steigerung, nämlich den schwarzen Kristall und der schluckt sämtliche Farbstrahlen. Also da ist es dann so, dass du ihn losschickst und wenn er da drauf trifft, dann kriegst du als Rückmeldung, ja, ist nicht angekommen. Schade, das war's. Ja, das heißt, du kannst ihn eigentlich auch gar nicht hundertprozentig genau definieren, wo der sitzt. Es gibt immer Felder, die du dann irgendwie einzeichnen kannst und ich habe mir das noch nicht genau durchgelesen, aber mir reicht diese Aufgabe bis hierhin jetzt erstmal und die ist wirklich super.
Ja, die Module habe ich tatsächlich noch nicht reingenommen. Ich habe mir da eher das Grundspiel angeschaut. Das Spiel gibt's bei der Board Game Arena, ne? Das kann man sich da anschauen, auch wenn man das mal ausprobieren möchte. Natürlich ist es komplett solistisch, weil ich von dir, ich sag dir, ich möchte eine Schallwelle oder einen Strahl in Reihe O reinschicken und du sagst mir, ja, das kommt jetzt in Reihe oder Spalte so und so in der und der Farbe wieder raus. So, das ist die einzige Kommunikation, die wir miteinander haben. Mehr ist es ja nicht. Und dann fange ich an zu denken. Und gerade gestern, unsere Partie, das war wieder charakteristisch. Also erstens waren wir beide schon ein bisschen müde. Es war A, ein langer Arbeitstag und B, hatten wir auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel und wir haben ja gestern auch sehr viele Spiele gespielt, bei denen man durchaus viel denken darf. Und dann saß ich da und sagte, Stefan, du musst einen Fehler haben. Das kann nicht sein, dass das da, wie soll denn das da bitte da rosa wieder rauskommen? Und dann habe ich irgendwie mir was ausgedacht und dann so, und das kommt da auf der anderen Seite hellblau raus. Sag ich, Stefan, das kann doch nicht, das geht doch nicht so, ne? Und am Ende haben wir natürlich gemerkt, ja, das geht, weil so ein Strahl kann natürlich auch mehrfach reflektiert werden, wenn die Kanten oder die Schrägen gut aufeinander prallen. Und ich finde, das Spiel macht es einem da wirklich nicht leicht, aber es ist eben eine sehr reizvolle Aufgabe. Es ist ein Spiel für Leute, die gerne knobeln. Es ist ein Spiel für Leute, die auch gerne was Abstraktes vor sich haben. Es ist ein Spiel für Menschen, die wirklich gerne deduzieren und auch nicht vor einer ordentlichen Denksportaufgabe zurückschrecken, denn das ist es. Also es ist jetzt kein es hat keinerlei Glücksanteil oder irgendwas, wo ich da groß taktische Entscheidungen treffe oder so. Nee, es ist ein reines, sehr abstraktes Deduktionsspiel, aber wie ich finde, mit einem echt coolen Kniff. Du hast so einen kleinen Sichtschirm, da sind die ganzen Farbkombinationen abgebildet, helllila, dunkellila und was es da alles geben mag. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ich finde, es ein richtig cooles Spiel. Und jetzt erscheint ja, du hast es eben angesprochen, im Rahmen der Spielemesse auch Orapa Space. Das kommt jetzt neu raus. Das wird bei Plate erscheinen. Und da haben wir eben keine Kanten mehr, sondern Planeten. Und die sind dann auf so einem schönen Sichtschirm mit Magneten, mit Magnethalterung. Also tolle Komponenten. Das sieht super aus. Und das werde ich mir auf jeden Fall in Essen mal anschauen.
Ja, werde ich genauso machen. Genau, Orapa Mine aber ist auch bei Plate erschienen, beziehungsweise bei Nice Game Publishing. Und die Designer sind Junghee Choi und Wan Chin Gil. Ja, Spielzeit, da steht 20 bis 30 Minuten. Ich glaube, das kommt gut hin.
Dann kommen wir doch zu etwas Leichterem und etwas leichter Zugänglichem. Und das nächste Spiel ist so leicht zugänglich, dass ich es sogar schon im Sonntagsfrühstück mal empfohlen habe. Ich finde es aber wirklich ein großartiges Spiel und deswegen wollte ich es gerne auch rezensieren. Wir haben das jetzt auch diverse Male zu zweit gespielt. Man kann es auch bei der Boardgame Arena spielen. Bei der Boardgame Arena habe ich schon etliche Partien auf dem Buckel. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es sind doch einige. Vielleicht sind wir sogar schon im dreistelligen Bereich, weil man hat es bei der Boardgame Arena ratzfatz in wenigen Minuten gespielt. Am Tisch dauert es 10 bis 15 Minuten. Ich möchte mit dir sprechen über ein Spiel von Paolo Mori und Alessandro Zucchini, die bei Repos Production ein Spiel entwickelt haben, was im deutschen Vertrieb bei Asmodee ist, nämlich Toy Battle. Toy Battle ist ein Spiel, bei dem wir, ja, vielleicht wie so bei Clash Royale, da kennt man vielleicht das Handyspiel, so ein Capture the Flag spielen. Also wir wollen die gegnerische Burg erobern. Oder eigentlich gibt es zwei Siegbedingungen. Eine Siegbedingung ist, ich baue eine lückenlose Reihe von meiner Burg in deine Burg, in der ich Truppen einsetze. Oder aber ich habe verschiedene Gebiete auf dem Spielfeld, in denen so kleine Sternchenmarker sind. Und wenn ich diese Areale mit meinen Truppen umschlossen habe, dann bekomme ich eben diese Sternchen. Und je nachdem, welche Karte ich spiele, brauche ich eine bestimmte Anzahl Sterne zum Sieg. So, und jetzt gibt's in diesem Spiel standardmäßig schon 8 verschiedene Karten und jede dieser Karten macht ein bisschen was anderes. Und es gibt im Spiel auch 8 verschiedene Truppen und auch diese Truppen machen alle ein bisschen was anderes. Und wie das so ist, je stärker die Truppe, desto unspektakulärer der Effekt. Je schwächer die Truppe, desto spektakulärer ist der Effekt. Und die Truppen sind ein kleiner Aufziehroboter, ein Einhorn, ein kleiner Plastiksoldat, ein kleines Quietscheentchen, ein kleiner Spielzeugdrache, ein kleiner Plüschaffe mit einem Haken und einer Piratenmütze und einer Augenklappe. Also man sieht schon, es sind jetzt keine Truppen wie in Memoir oder wie in Undaunted oder so. Nein, wir haben ein Toy Battle, also es bekämpfen sich hier Spielzeugfiguren einander. Und wenn ich diese Figuren einsetze, dann müssen die mit einer vorangegangenen Figur über so eine Verbindungslinie verbunden sein. Also diese Wege sind alle eingezeichnet. Ich darf sie nur in diesen Basen einsetzen, wenn ich eine Verbindung, eine lückenlose habe zu meiner Burg. Und dann lege ich eine meiner Figuren aus und dann kann ich einen Effekt ausführen. Und die Effekte können sein, ich kann Karten von meinem Nachziehstapel ziehen, also Plättchen vom Nachziehstapel ziehen. Oder ich kann eine zufällige Truppe vom Halter meines Gegenübers runternehmen oder ich kann eine angrenzende gegnerische Truppe von einer Basis verscheuchen. Also da habe ich solche Effekte, die mir dann so kleine Vorteile auf dem Spielfeld bieten. Und gleichzeitig haben wir eben 8 verschiedene Maps oder 8 verschiedene Karten. Da gibt es das Burgland. Da habe ich als Zusatzfunktion, dass es so kleine Burgen gibt auf dem Spielplan und da darf ich eine meiner Truppen wieder vom Schlachtfeld zurücknehmen auf meine Hand und kann sie eben erneut einstellen. Oder in der Wolkenstadt kann ich auf dem Plan eine Truppe aus meiner Reserve ziehen und sie auf meinen Halter stellen. Und so hat eben jede dieser Maps eine bestimmte Sonderfunktion oder eine bestimmte Art und Weise, wie ich die spiele. Die sind zum Teil dann auch so, diese Wolkenstadt, die sieht genauso aus wie so eine Strecke von Mario Kart, wie diese Regenbogenstrecke von Mario Kart oder so. Also da gibt's ganz wunderbare Zitate auch mit so popkulturellen Referenzen. Das finde ich ganz cool. Und ja, ich finde Toy Battle ist ein sehr, sehr schönes, reines Zwei-Personen-Spiel. Das hatte ich noch nicht dazu gesagt. Und es ist ein kleines Duellspiel, was man in so 15 Minuten, 10, 15 Minuten ganz easy gespielt hat. Und nach einer Partie sagt man immer, komm, dann machen wir noch mal eine. Ah, jetzt habe ich gewonnen. Nee, komm, da gibt's eine Revanche. Jetzt hast du gewonnen, ich will eine Revanche. Und hast du ratzfatz mal 3, 4 Partien hintereinander gespielt. In einer Box, in der erstens, wie ich finde, die Gestaltung sehr anmutig und sehr niedlich aussieht und zum anderen auch schön verpackt ist. Jede Farbe hat eine eigene Verpackung. Dann gibt's so wertige Holzbänkchen mit dazu, um als Halter die Plättchen zu halten. Also ein sehr schönes Gesamtpaket. Und ich bin ein ganz großer Fan von Toy Battle. Und wie gesagt, bei der Boardgame Arena oder auf dem Feld, auf dem Platz, auf dem Tisch habe ich schon oft gespielt. Und bin jetzt mal sehr gespannt, was du davon hältst, weil du hast gestern einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt, den man beim Spielen nicht oft von dir hört. Und der Satz ist, ich bin nicht so gut in dem Spiel. Du bist nämlich in vielen Spielen sehr gut. Bei dem hast du noch nicht so richtig die Taktik raus, ne?
Ja, danke für die Blumen. Genau, ich habe das gestern mehrfach gesagt, ja. Und während du bei Urapa am Jammern warst, war ich bei Toy Battle am Jammern. Und ich glaube auch vollkommen zu Recht. Man hat halt gemerkt, dass Erfahrung hier unheimlich wichtig ist. Denn du hast ja gesagt, du hast schon eine knappe dreistellige Anzahl, die habe ich bei weitem noch nicht. Zwar jetzt auch schon einige Partien gemacht, aber ich habe gemerkt, wie es dir einfach besser gelingt, durch die Erfahrung, die du gesammelt hast, mich da immer in die Enge zu treiben. Und ich glaube, ich habe gestern meine erste Partie gegen dich dann auch mal gewonnen am Ende. Und das auch nur, weil du eine Sache dann eigentlich mehr oder weniger übersehen hattest, hatte ich zumindest den Eindruck. Und ja, das zeigt, man wird in dem Spiel besser und man sammelt Erfahrung. Und das ist eigentlich der Kern des Ganzen auch. Ich bin erstmal froh, dass ich es überhaupt kennengelernt habe, denn es ist einsortiert unter Wargames bei BoardGameGeek. Dazu Area Majority als Mechanismus. Das sind eigentlich zwei Schlagwörter, bei denen ich schreiend davonrenne. Und so gesehen war ich auch erstmal skeptisch, als du es mir gezeigt hast. Aber ich muss jetzt wirklich eingestehen, das ist ein ganz, ganz starkes Ding und das macht unheimlich viel Spaß. Das ist komprimiert auf sehr, sehr einfache Regeln, mit auf sehr einfachen Mechanismus, wirklich auf die absoluten Basics runtergebrochen. Und du hast trotzdem so viel taktische Möglichkeiten. Du hast so viel, so viel Spielraum, wie du deinem Gegner das Leben schwer machen kannst. Weil du hast ja zum einen die Möglichkeit, diese Sterne einzusammeln. Du hast die Möglichkeit, auf die Basen zu gehen. Da gibt's meistens auch zwei dann gleich, wo du dich dann vorkämpfen kannst. Und das alles im Blick zu behalten, ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, in der ich halt noch nicht so gut bin wie du, leider. Aber ich habe großen Spaß dabei. Und Abwechslung ist ja immer das A und O bei mir. Ja, wer mich schon länger oder mir schon länger zuhört, der weiß das und die ist hier gegeben. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, auch bezüglich der Truppen, weil die sind ja immer die gleichen. Du spielst immer mit diesen, ich glaube, 8 Truppen sind es insgesamt oder 8 verschiedene. Aber die Maps, die machen es halt aus. Und die haben so tolle, coole Ideen und das macht so Spaß, da wirklich die richtige Taktik, ja, rauszukriegen. Wirklich super.
Ja, und selbst in Situationen, wo man den Gegner so ein bisschen in die Enge treiben kann. Also man kann ja da ganz unterschiedliche Taktiken anwenden. Ich kann versuchen, dass ich dich möglichst lange hinhalte und versuche, dass du deine Bank leer spielen musst, um einen guten Zeitpunkt zu erwischen, wo du Truppen nachziehst. Denn wenn du Truppen nachziehst, dann darfst du keine einsetzen. Musst du dich halt entscheiden, setze ich Truppen ein oder ziehe ich nach. Und es gibt ganz oft so einen Moment, wo man so ein Unentschieden hat oder so eine ausgeglichene Situation. Aber irgendwann muss halt einer mal nachziehen und der verliert dann einen ganz entscheidenden Zug, der dann wieder einen entscheidenden taktischen Vorteil bringen kann, ne? Oder es gibt so eine Figur zum Beispiel, das ist eben der besagte Hook, das ist dieser Piratenaffe, die Nummer 4, also der hat den Wert 4 und den darf ich überall einsetzen. Der muss keine lückenlose Verbindung haben und damit kann ich schon auch manchmal mich dir so in den Weg schmeißen, denn, das habe ich noch nicht gesagt, man kann auch eine gegnerische Truppe verdecken, aber eben nur, wenn man eine höhere Truppe drauflegt. Also wenn ich eine 5 gespielt habe, dann kommst du da nur mit einer 6 oder 7 drüber oder mit dem Quietsche-Entchen, das ist universal, das darf man auf alles draufsetzen. Man kann aber eben auch jede Figur auf das Quietsche-Entchen draufsetzen. Und natürlich die Kenntnis und das Zusammenspiel dieser Figuren, ein bisschen das Glück, welche Plättchen ziehe ich, ein bisschen der richtige Einsatz der Basen, dieser Sonderfähigkeiten in dem jeweiligen, auf der jeweiligen Map und natürlich auch ein bisschen das Timing und die Frage, wo und wie kann ich meinem Gegner da so ein bisschen die Luft abschnüren. Das ist hier unheimlich schön und spielerisch und mit einer ganz großen Liebe und Leichtigkeit umgesetzt. Und deswegen ist Toy Battle schon ein sehr, sehr großes Highlight von mir und ich kann mir gut vorstellen, dass das möglicherweise auch im nächsten Jahr mal auf so einer Empfehlungsliste oder so diskutiert wird oder Beachtung findet. Das hat für mich schon eine ganz hohe Qualität und auch einen anhaltenden Spielspaß. Also ich erinnere mich, ich habe irgendwann im Frühjahr meine erste Partie beim Nico gespielt. Da war ich da schon begeistert. Dann habe ich das als Rezensionsexemplar angefragt. Dann hat es ein bisschen gedauert. Dann habe ich es mal mit Julia Zerlik gespielt und Patrick. Dann habe ich es auf der Boardgame Arena ein paar Mal gespielt. Jetzt habe ich hier mein eigenes Exemplar seit geraumer Zeit. Und das kommt sehr regelmäßig auf den Tisch. Also ich habe bestimmt einmal die Woche diesen Karton hier auf dem Tisch und spiele mit irgendwem mindestens mal 1, 2, 3 Runden Toy Battle. Und es setzt sich so bei mir als sehr nachhaltiger und langfristiger Titel hier fest und ist mit einem Preispunkt von knapp über 20 Euro durchaus erschwinglich, sodass viele, die das hier bei mir gespielt haben, auch gesagt haben, ach ja, komm, das bestelle ich auch gerade mal. Also das passiert ja, das kennst du ja auch, wenn man mit vielen Leuten spielt, dann haben die mal ganz schnell den Warenkorb von ihrem Lieblings-Online-Händler offen und dann wandern da an so einem Abend mal 2, 3 Spiele in so einen Warenkorb und werden dann bestellt, wenn die begeistert sind. Und da ist Toy Battle sicherlich ein Kandidat, bei dem das durchaus häufiger passiert ist in den letzten Monaten.
Ja, du hast gerade Empfehlungsliste gesagt. Wo würdest du es denn eigentlich einsortieren bezüglich des Anspruchs? Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher. Eigentlich ist es ein Familienspiel, weil du hast ja wirklich nur diese beiden Aktionen, Truppen nachziehen oder eine Truppe einsetzen. Aber du hast von Anfang an diese 8 verschiedenen Fähigkeiten mit dem Spiel. Dazu hast du immer noch einen Plan mit Sonderfunktionen. Ich glaube, außer der Startplan, ich glaube, der ist relativ simpel gehalten. Ist es noch ein Familienspiel, deiner Meinung nach?
Eindeutig ja. Also aus meiner Sicht völlig klar roter Pöppelbereich, denn ich habe das auch mit Brettspielmuggeln gespielt, die nicht viel Spielerfahrung haben, die haben sich da alle überhaupt nicht schwer getan, denn es gibt hier eine ganz wunderbare Übersicht, ein Übersichtsblatt, das liegt dann dem Spiel bei, da sind alle diese Sonderfähigkeiten nochmal erklärt und ja, man muss das vielleicht 1, 2, 3 Mal gespielt haben, um die so ein bisschen im Griff zu haben, aber auf jedem dieser Plättchen ist auch ein Symbol drauf und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man das total schnell umsetzen. Das ist kein Spiel, was man auf Anhieb sofort perfekt spielt. Das ist ein Spiel, das kann man sich so ein bisschen erarbeiten. Aber wenn ich es mal vergleiche mit einem Sky Team, da finde ich Sky Team doch erheblich anspruchsvoller, weil du dann nicht miteinander sprechen darfst. Du hast das Kooperative, du musst das Timing des Würfeleinsatzes oder so. Das ist dann sicherlich im oberen roten Pöppelbereich und Toy Battle sehe ich völlig klar im roten Pöppelfamilienbereich. So, also da hatte ich noch wirklich noch niemanden, der oder die sagte, verstehe ich nicht. So, und klar, gibt Leute, die verlieren dann krachend die erste Partie, weil sie vielleicht noch das ein oder andere nicht überblicken. Aber man darf ja ein Spiel sich auch ein bisschen erarbeiten und das lernen und dabei besser werden.
Ja. Ja, und das bei der Spielzeit ja auch schnell gemacht.
Und deswegen ganz viel Liebe und eine große Empfehlung unsererseits, meinerseits für das Spiel von Paolo Mori und Alessandro Zucchini von Repos Production bei Asmodee im deutschen Vertrieb, Toy Battle.
Ich habe schon wieder ein 2-Spieler-Spiel mitgebracht. Irgendwie haben wir es momentan damit. Einen kleinen Schachtel für 2 Leute.
Ja. Wir haben heute 4 2-Spieler-Spiele auf der Liste.
Ja. Genau, und zwar ist das jetzt in dem Fall Coloro oder Coloro, ich weiß es gar nicht genau, erschienen bei Helvetik beziehungsweise bei Steffen Spiele. Naja, und wenn man das Wort Coloro hört, an was denkt man als Kind der 80er natürlich sofort? An den sprechenden Hund von Loriot. Jeder, der ihn kennt, wird sich jetzt freuen und gerade einen gewissen Laut im Ohr haben, wie der Hund jetzt dieses Spiel ausspricht.
Coloro, wie macht er das denn? Ich hab's nicht im Ohr.
Hu, hu, hu.
Ah.
Der kann doch nur Wörter mit O sprechen.
Du hast immer Assoziationen, da bin ich gar nicht drauf gekommen, aber das ist lange her.
Ja, ein kleines Bonbon meinerseits. Nee, aber wir wollen ja über das Spiel sprechen.
Coloro. Du willst ja nur wieder auf die Tränendrüse drücken.
Du verscherz es dir nicht mit mir, ich war gerade so ein bisschen wohlgesonnen. Ja, also insofern.
Entschuldige bitte.
Ja, genau.
Ja, Verzeihung.
Coloro. Übrigens von Ralf Zolinde, das habe ich noch gar nicht erwähnt gerade. Ja, 2-Spieler-Spiel. Und was sofort ins Auge fällt, ist das Material, wenn man die Schachtel aufmacht. Boah, ist das schön. Es sind nämlich 36, ja genau genommen eigentlich 37 Holzteile da drin. Die sind in 6 verschiedenen Farben. Es gibt noch so einen speziellen Stein, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und die sind ja im Origami-Stil ausgefräst in der Mitte. Das sieht so cool aus. Also da hast du so einen kleinen Kranich und so ein kleines Schiff und sowas in der Art, eine Blume. Also wirklich, also das ist totaler Hingucker einfach nur. Ja, du fängst erstmal an, diese Teile anzufassen und zu befühlen und dich zu fragen, wie ist das gefertigt? Ist das überhaupt Holz? Ich glaube, es ist Holz. Dafür spricht ja eigentlich auch Steffen Spiele. Genau, aber kommen wir mal zum Spiel selber. Wir legen diese 36 Teile in einem 6x6 Raster vor uns hin. Dann setzt ein Spieler diesen Startstein auf einen dieser farbigen Steine drauf und der andere darf dann entscheiden, ob er den dann nimmt und der Gegner anfängt oder ob man diesen Stein dem Gegner, der Gegnerin überlässt oder selber anfängt. So, das ist erstmal das Prinzip. Dieser Richtungsstein, den man oben drauf legt, der hat so zwei Pfeile und der gibt immer an, ob man gerade sich in der Reihe oder in der Spalte bewegen darf. Und der eine Spieler oder die Spielerin darf sich nur in der Reihe oder in der Reihe bewegen und der andere nur in der Spalte. So, das ist das Grundprinzip. Und ich bewege diesen Richtungsstein dann auf einen Stein in dieser Reihe / Spalte, nehme den und drehe ihn um 90 Grad, sodass dann eben mein Gegenüber dann eben das Gleiche macht wiederum und sich einen Stein zu sich nimmt und dann wieder um 90 Grad dreht. Und das machen wir so lang, bis entweder alle Steine weg sind oder bis es eben einen Zug gibt, wo man nicht mehr weiterkommt. Auch das passiert, wenn auch nach meiner Erfahrung etwas seltener. Was möchte ich erreichen? Ich möchte den möglichst hohen Turm aus gleichfarbigen Steinen sammeln. Denn das wird am Ende verglichen. Habe ich einen höheren Turm als mein Gegner, meine Gegnerin, dann habe ich gewonnen. Jetzt kommt es aber natürlich oft vor, dass es da Gleichstände gibt. Und da kommt der zweite Kniff ins Spiel, denn ich sortiere diese Farben, die ich sammle, nach der Reihenfolge, in der ich sie sammle. Also die erste Farbe kommt ganz nach links. Wenn ich eine zweite Farbe anfange, kommt die rechts daneben und so weiter. Und bei Gleichstand der Türme vergleiche ich einfach, welcher sitzt jetzt weiter links, welcher Turm dieses Gleichstands. Und wenn dann wieder Gleichstand ist, gucke ich nach dem nächst hohen Turm und so weiter. Das heißt, die Farben, die ich früh sammle, versuche ich auch möglichst hoch zu pushen. Denn das, ja, damit habe ich eine größere Chance, dann am Ende auch wirklich zu gewinnen. Das Spiel ist komplett ohne Glücksfaktor und auch da war ich erstmal so ein bisschen skeptisch, denn das verführt natürlich zu hoher Downtime, wenn man sich einfach alles komplett erstmal durchdenken will. Wie ging's denn dir damit? Ich habe mich damit erstmal schwer getan, denn ich sehe diese Aufgabe, da den optimalen Zug zu finden, der eben wiederum zu Kettenzügen führt und dann natürlich auch vorauszusehen, wie wirst du denn dann reagieren, wenn ich diesen einen Zug mache? Es hat mich so ein bisschen an Schach erinnert, natürlich auf 20 Ebenen weiter unten, aber vom Spielgefühl gar nicht mal so unähnlich.
Tatsächlich nicht. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, mit dir auch über dieses Spiel zu sprechen, denn ich finde es wesentlich taktischer, als es anmuten lässt. Also du hast 36 bunte Holzsteinchen mit einem ausgefrästen Origami-Muster in der Mitte, was eine wunderschöne Möglichkeit ist, Menschen mit einer Farbfehlsicht trotzdem dieses Spiel dann zu ermöglichen, weil die sich an dieser wunderbaren Symbolik orientieren können. Und natürlich denkt man erstmal, ja gut, der eine grast die Spalten ab, der andere grast die Zeilen ab, da steckt ja nicht so viel drin. Doch, da steckt eine ganze Menge drin, denn ich muss manchmal 2, 3, 4 Züge vorausdenken, welches Plättchen ich dir gebe, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt dieses Plättchen hier weg und dann drehe ich den Marker so rum, dass du sozusagen die Spalte auswählen kannst, dann muss ich ja schon überlegen, welches Steinchen wirst du mutmaßlich nehmen. Und wenn ich dann sehe, dass du auf deiner linken Seite schon einen Turm hast, der eine gewisse Höhe hat, dann muss ich gucken, dass der nicht zu hoch wird. Gleichzeitig muss ich gucken, dass die Plättchen, die ich bei mir möglichst weit links habe, dass du mir die nicht wegnehmen kannst, damit du eben nicht einen höheren Turm baust als ich, weil ich sonst keine Chance mehr habe, dieses Spiel zu gewinnen. Und das heißt, ich muss sehr genau gucken, welche Steinchen überlasse ich dir? Ich muss manchmal was riskieren. Manchmal ist es so ein, okay, nimm dir den, aber dafür kriege ich dann den anderen, wenn das so ist. Und ich muss schon versuchen, so einen Scannerblick zu entwickeln dafür, wer kriegt jetzt welches Steinchen, welchen Zugriff gestatte ich dir und welchen muss ich unbedingt verhindern. Und dann gibt's manchmal so Züge, wo klar ist, okay, ich mache jetzt das, dann machst du das, dann mache ich das, dann mache ich das. Das ist so zack, 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 zack. Vielleicht so ein bisschen wie bei Dame, wenn man so überspringen kann und dann baut man sich so seine Dame auf oder sowas, also in dem Vergleich. Aber ich muss mitunter auch wirklich mal einen Augenblick echt hart überlegen, was ist der nächste Zug und welches Plättchen nehme ich mir? Und das wirkt sehr unscheinbar, dieses Spiel, aber es steckt dann eben doch eine Menge drin und das ist wieder so etwas, was ich sehr schätze an der Handschrift von Ralf Zurlinde, dass der aus ganz wenig ganz viel machen kann. Also das ist ja wirklich eine Stärke von ihm. Ich bin, also bei weitem finde ich nicht alle Spiele geil, die der macht. Aber das muss ich schon sagen, aus einem ganz einfachen Spielprinzip was Interessantes rauszuholen, was mich für eine Weile echt beschäftigt und an dem ich viel Freude habe, das ist echt eine Stärke, ein Spiel so weit zu reduzieren, dass es nur eine einzige Aktion gibt. Nämlich, ich nehme ein Plättchen und dann drehe ich diesen Marker rum und damit sage ich dir, welche Zeile oder Spalte du nehmen kannst. Das ist eigentlich nur eine Entscheidung, die ich treffen muss, aber die muss ich weit vorausdenken. Und das ist was ich wirklich dem Ralf Zurlinde sehr anrechne oder anerkenne oder sehe, dass er da eine große Stärke hat, genau sowas eben zu konstruieren. Wirklich stark.
Ja, ich hatte mich so in den ersten ein, zwei Partien auch noch so ein bisschen getäuscht in Coloro, muss ich sagen. Ich habe nämlich am Anfang schon gedacht, naja, so viel ist jetzt hier dir eigentlich gar nicht so zu entscheiden. Du versuchst halt deine erste Farbe irgendwie zu sammeln und dann fängst du an, vielleicht die zweite auch noch, so als zweites Standbein. Und wenn dein Gegenüber da eben nichts gegen macht, naja gut, dann wirst du wahrscheinlich den Sieg davontragen. Klar, er kann das natürlich genauso machen, wenn es nicht die gleiche Farbe ist. Aber dann merkst du eben nach zwei Partien, nee, da steckt noch eine Menge drin. Und du kannst ja am Ende wirklich das Ruder noch rumreißen, denn am Ende zählt ja wirklich der höchste Turm. Und wenn du dann anfängst, zur Mitte des Spiels oder vielleicht sogar einen Tacken später, eine Farbe zu sammeln, wo noch alle sechs Steine von ausliegen und ja, dein Gegenüber merkt es nicht oder kriegt das nicht richtig mit oder kann es vielleicht auch gar nicht mehr verhindern, denn manchmal gibt es Züge, da hast du gar keine Wahl mehr, da ist noch ein Stein in der Reihe und dann weißt du, okay, ich muss jetzt dahin und muss jetzt mich eben in diese Spalte dann setzen, dann plötzlich kippt es nochmal komplett. Das hatten wir, glaube ich, auch mal in einer Partie. Ich weiß nicht mehr, ob es mit dir oder mit meiner Frau war, aber da habe ich plötzlich gesehen, das war wie so ein Netz, was plötzlich sich so auflöste vor meinen Augen, weil ich gesehen habe, okay, ich mach das, dann macht er das, dann mach ich das, und zack, habe ich plötzlich fünf lila Steine. Und du konntest überhaupt nichts mehr dagegen tun. Es war zugegeben auch eher Zufall, weil ich einfach noch nicht so weit war, das zu planen. Aber da habe ich wirklich in dem Moment erkannt, okay, was da eigentlich drin steckt, wenn man das beherrscht.
Und man muss aufpassen, dass eben nicht die Person, die schon das höchste Türmchen auf der linken Seite hat, dann das Spielende vorzeitig auslöst, indem man eine Situation herstellt, dass in einer Zeile oder Spalte jemand den letzten Stein nimmt oder ihn so nimmt, dass man in dieser Spalte oder Zeile nicht mehr weiter agieren kann. Und das kann durchaus passieren, dass dann jemand das Spielende herbeiführt und denkst so, Mist, jetzt fehlt mir gerade das eine Steinchen oder die zwei Steinchen oder so. Und dann reicht es ja nicht, einen Turm zu haben, der gleich hoch ist wie deiner, sondern den muss ich auch noch am weitesten links haben. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn der an dritter, vierter oder fünfter Position in meiner Steinereihe ist. Nee, wenn du vorne einen hast, der fünf hoch ist, dann hast du gewonnen, wenn ich das nicht packe. Und das ist schon etwas, was bei diesem Spiel mich sehr fasziniert, dieser Korridor zwischen, was möchte ich dir wegnehmen oder verhindern, dass du es nicht bekommst, auch wenn es mir gar nicht so richtig was nützt. Und was möchte ich bitte machen, um meine eigenen Pläne zu verfolgen? Und das ist für mich wieder so ein Fall für kleine Schachtel, wenig Material, richtig cooles Spiel.
Und ich möchte es ganz, ganz ausdrücklich empfehlen, ich habe es zwar noch nicht getestet, aber ich glaube, das muss man auch nicht, als Strandspiel, denn da gibt's gar nicht so viele von. Unser typisches Strandspiel ist eigentlich immer Hive, das kennst du auch, oder? Dieses Insektenschach. Ja, genau. Und das schlägt in eine ähnliche Bresche. Zwei-Spieler-Spiel, tolles Material, da wird nichts dreckig, der Sand stört nicht. Das kannst du auch locker am Strand spielen. Also dafür ist es wirklich, wirklich richtig super. Ja, das war Coloro von Ralf Zurlinde, erschienen bei Helvetik bzw. Steffenspiele.
Ja, dann kommen wir mal zu einem Spiel, was kein explizites Zwei-Personen-Spiel ist. Wir haben aber danach noch eins, später ganz am Ende. Aber jetzt haben wir ein Mehr-Personen-Spiel. Über das habe ich hier fairerweise schon ein paar Mal im Podcast gesprochen, unter anderem im letzten Sonntagsfrühstück. Jetzt könnte man ja denken, warum redet der immer über dieses gleiche Spiel? Ja, heute spreche ich ja mit jemandem, der kleine Kartenspiele zu seinem Lieblingsfetisch erklärt hat und, würde ich sagen, hier in unserer Runde auf jeden Fall derjenige ist mit der größten Stichspielaffinität. Also ich mag Stichspiele schon auch sehr gerne, aber du bist ja in unseren Kreisen derjenige, der schon bei Stichspielen immer so ein bisschen Sabber in die Lefzen bekommt. Wenn er sagt, oh, da kommt ein neues Stichspiel, da bist du ja schon immer gleich gehypt.
Ah, geht so. Also es ist jetzt wirklich eine echte Schwemme gewesen in den letzten zwei Jahren. Es hat ein bisschen nachgelassen.
Bist du gesättigt?
Schon genauer. Ja, okay. Ich bin ein bisschen gesättigt, ja.
Na gut, aber auf jeden Fall kann man schon sagen, du bist schon ein großer Stichspiel-Afficionado, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Also bei uns Ludoholikern bin ich der mit Abstand größte Verfechter. Mit seltenem Erfolg, leider.
Ja, und ich mag ja Stichspiele auch echt gerne. Und habe jetzt hier eines, was mir diesen Jahrgang wirklich gut gefällt. Und mir war jetzt deine Meinung einfach mal wichtig. Ich habe im Sonntagsfrühstück schon drüber gesprochen. Ich habe auch schon gesprochen kurz nach dem Pegasus-Pressetag. Und ich glaube auch nach der Berlin-Con haben wir drüber gesprochen. Also irgendwann ist dann auch mal gut. Aber so deine Perspektive interessiert mich tatsächlich noch, wenn wir über Ghostbumpers sprechen. Denn darum geht's jetzt. Ghostbumpers von Inka Brandt und Markus Brandt. Sehr liebevoll gestaltet von Annika Heller, bei Deep Print Games erschienen, bei Pegasus im Vertrieb. Wir haben so eine kleine Geisterbahn oder so ein wie so ein Autoscooter mit Geistern, mit kleinen Monstern. Und wir möchten ein Stichspiel machen, bei dem wir möglichst präzise vorhersagen, wie viele Stiche wir denn machen wollen. Und wir haben so einen kleinen Stapel, so ein eigenes kleines Kartendeck, in das können wir so eine Erschreckenkarte reinlegen. Die Erschreckenkarte ist rot, alle anderen sind türkis oder mit so einem Grünton gehalten. Petrol wäre vielleicht die Farbe. Und damit kann ich dann anzeigen, ob ich eher diese Karte nach oben oder eher nach unten lege. Je weiter oben ich sie lege, desto größer das Risiko, denn für jede Karte, für jeden Stich, den ich bekomme, muss ich eine Karte von diesem Stapel aufdecken. Wenn ich dabei irgendwann diese rote Erschreckenkarte aufdecke, dann ist die Runde sofort vorbei. Ich bekomme keine Punkte und alle anderen gucken, wie viele Karten haben sie unter ihren jeweils roten Karten liegen. Für die gibt's dann Punkte und sollte bei jemandem die exakt nächste Karte diese rote Karte sein, bekommt man diese Punkte sogar doppelt. Es gibt noch eine Ausnahme, wenn die rote Karte ganz unten im Stapel liegt und ich es schaffe, einen Durchmarsch zu machen, also eine Geisterfahrt zu machen und als erster meine unterste Karte aufdecke, die rote ist, dann bekomme ich 10 Pluspunkte. Die anderen bekommen gar nichts. Also damit haben wir schon ein paar ganz schöne Effekte. Und wir haben hier ein Stichspiel, bei dem wir keine Farben und keinen Bedienzwang haben, sondern wirklich nur Zahlenkarten ausspielen. Die sind von 1 bis 9 gestaltet und wenn ich mehrere Karten der gleichen Zahl abgebe, dann bilde ich eine, ja, so eine Dezimalzahl. Also wenn ich 4 Neuner in die Mitte lege, dann habe ich nicht 4 Neuner, sondern habe ich eine 4,9 gelegt und kann damit vielleicht eine 5 oder 6 unterbieten und kann damit verhindern, diesen Stich zu bekommen. Muss dann für jede Karte, die ich über 1 gelegt habe, noch welche nachziehen vom Nachziehstapel, damit alle zu jeder Zeit die gleiche Anzahl Handkarten ausspielen können. Und es gibt zwei Sonderkarten. Das eine ist die 5. Für jede 5, die im Stich liegt, muss die Person, die den Stich bekommt, eine weitere Karte vom Geisterstapel aufdecken und nähert sich somit ihrer roten Karte, was man manchmal ja nicht will, manchmal aber sehr wohl, wenn es vielleicht die unterste ist, dann will ich vielleicht Stiche haben mit vielen Fünfen. Und es gibt genau eine Karte im Spiel, die eine 0 oder 10 sein kann. Das entscheidet die Person, die sie ausspielt. Naja, und wenn ich diese Karte im Stich habe, dann decke ich keine von meinem Stapel auf, sondern lege ich die Karte von ganz unten nach ganz oben in meinem Geisterfahrtstapel. Und damit bringe ich nochmal entweder vielleicht eine grüne Karte nach oben und habe nochmal so ein bisschen ein Gut, bevor ich mich meiner roten Karte nähere. Oder ich hole ganz bewusst die rote Karte nach oben, um vielleicht dann die doppelte Anzahl Punkte zu bekommen, wenn das die nächste Karte wäre. Also du merkst schon, die Regeln sind gar nicht so komplex oder gar nicht so kompliziert, aber es ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne taktische Tiefe drin. Es ist eine sehr schöne Interaktion am Spieltisch. Und ich habe am Sonntag gesagt, ich bin jetzt locker über 30 Partien von Ghost Bumpers mittlerweile. Ich habe das in unserem Irish Pub in der Runde oft gespielt. Wir haben es gespielt auch sehr regelmäßig beim, als wir beim Kosmos Pressetag noch ein bisschen Zeit drangehängt haben danach. Wir haben es gespielt beim Pegasus Pressetag. Wir haben es auf der BerlinCon gespielt. Wir haben es so in verschiedenen Runden gespielt. Also es hat sich doch sehr schnell in mein Herz gezockt und gespielt. Und ich bin ein großer Fan von Ghost Bumpers. Und jetzt interessiert mich mal von dir als Stichspiel-Konnoisseur, wie schmeckt dir denn diese Geistermischung?
Ja, es ist ja so ein typisches Stichvorhersagespiel. Der bekannteste Vertreter ist sicherlich Wizard. Das ist ja so ein bisschen der biedere, etwas biedere alte Klassiker. Und das Ganze wurde ja damals aufgebrochen durch Skulking. Und Skulking ist ja mein liebstes Stichspiel bis heute. Und da ist so ein bisschen mehr Chaos mit reingeflossen, mit diesem Piraten und dieser Mermaid und diesem, ja, dieser Steinschere-Papier-Prinzip. Ja, und Ghost Bumpers, das reiht sich jetzt eigentlich nochmal eine Stufe höher, was das Chaotische angeht, ein, würde ich sagen. Es ist ja erstmal das Ziel bei Ghost Bumpers, du willst ja eigentlich so wenig Stiche wie möglich haben, denn du versuchst diese Stichvorhersagekarte möglichst weit oben einzuordnen, weil dann winken halt die meisten Punkte, in der Regel zumindest. Aber das will natürlich irgendwie auch jeder machen und ja, um das eben so ein bisschen aufzubrechen, haben sich Inka und Markus Brandt dann eben diesen Kniff überlegt mit den gleichen Zahlenkarten, die man ausspielen kann. Und dieser Kniff hebt es total raus. Ich finde, die Möglichkeit, dann einfach mal drei Zehner gibt's gar nicht, aber drei Neuner auszuspielen und dann eine 3,9 draus zu machen, das macht so viel Laune. Damit gehst du ja auch wieder ein Risiko ein, weil du weißt ja nicht, welche zwei Karten du danach ziehen wirst. Und das finde ich total super, zumal es ja noch diese Fünfer gibt. Und wenn du die im richtigen Zeitpunkt spielst, kannst du ja dafür sorgen, dass Leute eben viel mehr von diesen Stichkarten aufdecken müssen, als sie eigentlich möchten. Ja, also eine richtig coole, runde Mischung. Es ist total chaotisch. Was ich sehr schade finde, ist, dass es eben manchmal Durchgänge gibt, die eben wirklich dann nach 3, 4 Karten einfach enden, weil eben die Situation eintritt, die ich gerade beschrieben habe. Du spielst deine 4,5 aus, Naja, und dann deckt jemand halt dann seine 4 Karten oder 5 Karten in dem Fall ja sogar auf. Und zack, ist die Runde vorbei. Das finde ich so ein bisschen schade, dass es dann eben auch so schnell dann mal enden kann. Das ist dem Mechanismus geschuldet. Das kommt auch nicht so oft vor, habe ich den Eindruck. Aber ja, Ghostbumpers, es kommt nicht an Skull King ran für mich, aber es ist schon wirklich auf einem guten Weg dahin.
Ja, das Coole ist ja, ich kann es ja bewusst forcieren, wenn ich mir meine rote Karte ganz nach oben auf meinen Stapel lege, wenn ich sehe, ich habe 3 oder 4 Fünfer auf der Hand und kann da wirklich so einen Stich rausballern, ne? Dann versuche ich möglichst schnell jemandem diese Dinger unterzujubeln in der Hoffnung, dass er oder sie die rote Karte aufdeckt und ist meine garantiert die oberste, die nächste, dann kriege ich 12 Punkte dafür. Das ist ja schon enorm viel, weil wir spielen genauso lange, bis jede Person einmal dran war. Und dann habe ich relativ schnell meine Karten weggespielt oder meine Fünfe weggespielt und sorgt dafür, dass du vielleicht gleich 3, 4, 5 Karten aufdeckst. Möglicherweise habe ich aber mit genau dieser Taktik Pech und du willst so eine Geisterfahrt machen und freust dich und sagst, cool, kann ich direkt mal loslegen und 5 Karten aufdecken. Dann merken das die anderen auch schnell und dann versuchen die natürlich zu verhindern, dass du weitere Stiche bekommst. Und da steckt für mich eine Wahnsinnsinteraktion drin. Ich finde es gar nicht so chaotisch, ist es lebendig. Also ich glaube, ich kann schon überblicken, was da passiert. Das ist jetzt nicht Chaos im Sinne von, ich habe keinen Überblick mehr, was da los ist, sondern man durchsteigt schon nach einer Weile, welche Taktik haben die einzelnen Leute. Und manchmal merkst du, jetzt habe ich jemanden erwischt, der seine rote Karte ganz nach oben gelegt hat. Dann kriegt er wieder einen Stich, dann merkst du, okay, die oberste ist nicht die rote, die war aber vielleicht die unterste. Und dann holst du die mit der 10 wieder nach oben und kriegst dann darüber deine Punkte. Also ich habe da schon so viele echt coole taktische Momente erlebt, wo man sagt, anerkennt, genickt, gut gemacht, gut geblufft oder so. Und das ist etwas, was mir in diesem Spiel total gut gefällt, dass du da wirklich so eine schöne Interaktion hast. Ja, und diese Innovation, dass du mehrere Karten mit dem gleichen Wert ausspielen kannst, die dann eine Dezimalzahl bilden, 4,5, 3,7, was auch immer. Das ist total innovativ, das gab es so noch nicht. Und das macht das aus meiner Sicht nochmal knackig, weil ja, ich werde die großen Karten oder die hohen Karten los. Und wie du sagst, ich gehe ein Risiko ein, weil ich Karten nachziehe. Vielleicht ziehe ich aber natürlich genau die coolen Karten nach, die ich brauche, ein paar Fünfer oder so. Also ja, ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr cooler Mechanismus.
Ja, ich habe es jetzt chaotisch genannt. Du hast es lebendig genannt. Ich würde sagen, es ist beides so ein bisschen, es wandelt sich von chaotisch zu lebendig, je mehr Erfahrung die Leute in diesem Spiel haben. Also so würde ich es mal ausdrücken. Am Anfang ist es dann doch noch ziemlich, ziemlich wirr, aber das legt sich dann in der Regel. Ja, ich würde aber auf jeden Fall sagen, für Leute, die Wizard mögen, ist das mal überhaupt nichts, oder? Weil Wizard ist halt wirklich so das Planbarste noch davon. Und ich meine, Ghostbumpers ist halt einfach taktisch ohne Ende, würde ich sagen.
Ja, total. Also, wer so diese Wizard ist halt sehr strukturiert, ne? So, und da gehe ich wirklich, da spiele ich wirklich so meine Stiche runter, versuche mal was rauszuspielen, um dann abwerfen zu können oder so. Also das sind natürlich so Elemente, die man aus dem Stichspiel kennt, die ich hier nicht habe. Aber diese Interaktion und diese Innovation mit diesem Abwurfmechanismus der mehreren Karten, die dann die Dezimalzahl bilden, das ist für mich hier das Spannende und das Schöne. Und es ist ein Spiel, das wird immer wieder gefordert von meinen Runden. Also ich merke das wirklich, auch in meiner Irish Pub Runde, die freuen sich immer, wenn ich Ghostbumpers dabei habe. Und auch bei den, als wir hier bei dem Kosmos-Tag da noch ein bisschen Zeit dran gehängt haben, da kam das auch unheimlich gut an. Und bei allen meinen Runden, auch hier so, die ich zu Hause spiele, gibt es immer wieder Leute, die sagen, können wir das Geisterbahnspiel nochmal spielen oder so, ne? Ja, also, wunderschönes Spiel. Eher für Leute, die dann auch mal mit einer ungewöhnlichen Taktik an so ein Stichspiel herangehen, die vielleicht das schätzen, dass es nicht ganz so planbar und berechenbar ist und die Lebendigkeit und die Interaktion schätzen. Von Inka und Markus Brandt und gestaltet von Annika Heller bei Deep Print Games im Vertrieb von Pegasus. Heute nochmal Ghostbumpers.
Ja, und von mir gibt's auch beide Daumen nach oben. Ich bin jederzeit bei einer Partie dabei. Ja, und jetzt kommen wir zu Spiel Nummer 3. Und ich würde sagen, alles, was wir bisher vorgestellt haben.
Also zu Spiel Nummer 5, aber zu deinem Spiel Nummer 3.
Ja, zu meinem Spiel Nummer 3, genau. Aber alles, was wir bisher vorgestellt haben und auch noch vorstellen werden, passt da, glaube ich, 2, 3, 4 Mal in diese Schachtel rein, würde ich sagen. Denn es geht um Thunder Road Vendetta, was bei Frosted Games erschienen ist. Und zwar genau genommen um die Maximum Chrome Edition. Das ist wohl auch die einzige, die Frosted Games überhaupt veröffentlicht. Es gab mal ursprünglich noch eine andere im Englischen. Das war dieses Base Game, das hieß einfach nur Thunder Road Vendetta. Und diese Maximum Chrome Edition hat eben dieses Basisspiel und noch viele, viele Module mit dabei. Und ja, darüber möchte ich jetzt mal mit dir reden. Es ist ein Autorennen in einem postapokalyptischen Szenario, so im Mad Max-Stil, so würde ich es ungefähr nennen. Aber was ungewöhnlich ist, es geht eigentlich gar nicht darum, wer als Erster in irgendein Ziel fährt, sondern es geht eigentlich eher darum, erstmal die anderen wegzurammen, zu zerstören, auf sie zu schießen und sie irgendwie zu eliminieren oder die Autos schrottreif, wie auch immer, zu machen. Genau, und dafür haben wir jeder von uns drei Fahrzeuge, ein kleines, ein mittleres und ein großes. Dazu noch einen Helikopter und vier Würfel. Ja, und diese Würfel werfen wir am Anfang erstmal. Und mit diesen Zahlen können wir dann unsere Autos einfach über eine Strecke fahren lassen. Diese Strecke geht auch nur in eine Richtung. Das sind so drei Planteile, die wir aneinander legen. Es geht einfach nur von links nach rechts. Genau, wir müssen immer dann genau diese Zahl auch fahren. Und was wir eigentlich wollen, ist, ja, wie gesagt, den Gegner so ein bisschen wegzurammen. Wir können auf die Felder von anderen Fahrzeugen fahren und dann einen Crash verursachen. Und wie fast alles in diesem Spiel wird es über Würfel auch gelöst. Ja, wir würfeln dann zwei Würfel, dann wird entschieden, welches dieser beiden Fahrzeuge wird eigentlich weggeschleudert und in welche Richtung. Ja, und dann gibt es eben so kleine Mechanismen, die sind am Anfang so ein bisschen hakelig, die dann auch alle wirklich drauf zu haben. Das kleinere Auto hat natürlich die schlechteren Karten. Der mit dem größeren Auto darf entscheiden, ob dann vielleicht nochmal neu geworfen wird, wenn ihm das Ergebnis nicht gefällt. Genau, und ab der zweiten Runde, wenn alle ihre Fahrzeuge schon mal bewegt haben, dann können wir auch noch auf die Gegner schießen. Denn dann dürfen wir jedes Mal, wenn wir direkt hinter einem Fahrzeug landen, dann direkt noch einen Schuss lossenden. Und auch dafür gibt's wieder einen Würfel. Und da ist es eben so, dass die kleineren Fahrzeuge eher schwieriger getroffen werden und die größeren leichter. Sollte man getroffen werden, gibt's dann wiederum Schadensplättchen. Ja, da kann dann sowas passieren wie, das nennt sich nur ein Kratzer, dann ja, passiert erstmal überhaupt nichts, außer dass das Fahrzeug eben einen Schaden hat. Oder es wird wiederum irgendwie weggeschleudert oder es verliert vielleicht ein Trümmerteil, das dann wiederum auf andere fallen kann. Wohin das fliegt, wird auch wieder ausgewürfelt. Naja, und wenn ein Auto zwei Schadensplättchen gesammelt hat, ist es erstmal verschrottet. Es bleibt auf dem Plan liegen, aber kann erst wieder bewegt werden, wenn es dann repariert wird. Denn es gibt für die Würfel noch eine weitere Möglichkeit pro Runde. Ich kann eine Reparatur ausführen mit einer 6. Ich kann aber auch den Helikopter losschicken, der wiederum auf andere Fahrzeuge schießt. Ich kann noch einen Drift ausführen, da kann ich durch andere dann durchsliden und dann eben diesen Crash dadurch dann verhindern. Ja, genau. Und wer gewinnt da eigentlich am Ende? Naja, also die eine Möglichkeit ist eigentlich sehr naheliegend. Wenn ich nämlich der Einzige bin, der noch übrig ist mit Fahrzeugen, habe ich automatisch sofort gewonnen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. In dem Moment, wo eine Person keine Fahrzeuge mehr hat, die fahrbereit sind, dann wird das Endeplättchen ans Ende der Strecke gelegt und dann ist es plötzlich ein klassisches Rennen, weil dann geht's darum, als Erster hinten in dieses Ziel zu kommen. Das heißt, wir haben eine Player Elimination, aber keine, die jetzt sich ewig lang hinzieht, denn das Spielende wird damit praktisch forciert. Genau, und dann gibt es noch ganz, ganz viele Mechanismen. Es gibt auf diesen Plänen nochmal, ja, so Plättchen, über die man manchmal gezwungen ist, drüber zu fahren. Da kann es passieren, dass ich über eine Sprungschanze fahre und plötzlich 3-4 Felder weit fliege. Es gibt Fallgruben, in die ich reinfallen kann. Sollte ich vom Spielplan irgendwie runtergecrashed werden, ist mein Fahrzeug sofort eliminiert und ich könnte das jetzt noch stundenlang machen und die Einzelheiten hier runterrattern, weil da so viel drin steckt. Und ich nehme es mal vorweg. Also ich habe es eben Chaos genannt bei Ghostbumpers. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll dann. Das ist Chaos.
Anarchie,
ja, richtig. Dieses Spiel ist pure Anarchie, absolut unplanbar und macht deswegen einfach einen Heidenspaß.
Das Spiel ist total verrückt. Also man muss schon auch Spiele mögen, bei denen man jetzt einfach mal sich dumm auf die Mütze haut und versucht wirklich den Gegner, die Gegnerin zu schaden. Und das Spiel lebt davon, wenn du das mit mehreren Leuten spielst. Also ich erinnere mich wirklich an eine legendäre Partie, die wir beide gespielt haben mit Julia und Patrick von Spiel doch mal, also Julia Zerlik und ihrem Partner Patrick und dem Manu Fritsch. Und das war wirklich ein Hauen und ein Stechen und ein ich versuche dein Auto von der Straße zu ballern, scheitere dabei, rutsch nach vorne auf irgendein Ölfeld und slide dann in eine Sprungschanze von der Seite. Und wenn ich von der Seite in eine Sprungschanze slide, dann bin ich ja leider zerstört, doof. Oder ich lande auf einem Helikopterfeld. Wer auf einem Helikopterfeld landet, wird auch sofort weggeschossen, ist dann auch platt. Und das sind einfach so coole Elemente mit so viel Glückselementen, mit so viel Zufallselementen. Also musst ein Spiel mögen, bei dem du wirklich einfach auch echt viel Pech haben kannst oder dich einfach sehr schadenfroh äußern kannst. Wenn du mir irgendwie schaden willst und dabei aber merkst, Mist, der Plan geht nicht auf, du würfelst schlecht, rutschst irgendwo rein und dein Auto fängt an zu brennen. Und da hast du so Feuerplättchen noch dabei und bei jedem Feuerplättchen läufst du Gefahr, dass dein Auto dann unbrauchbar wird und explodiert. Und das sind wirklich so coole Elemente drin. Und ich finde dieses Spiel von vorne bis hinten genial. Also es sieht Bombe aus. Ich finde, das Material ist sensationell. Klar, das sind kleine Plastikautos. Da habe ich auch schon Leute gelesen, die sagten, die könnten aber ein bisschen hochwertiger sein. Ich denke mir so, ach Leute, macht euch nicht zum Affen. Das ist alles wunderbar. Wir haben eine große Vielzahl an Strecken, die wir nutzen können. Wir haben eine große Vielzahl an unterschiedlichen Modulen, die wir da reinnehmen können. Wir haben dieses Feuermodul, wir haben noch verschiedene unterschiedliche Fahrzeuge, die wir reinnehmen können. Also wir haben so einen fetten Truck mit so Anhängern, den spielt man wieder komplett anders. Wenn man zu fünft spielt, beispielsweise, kann man auch gerne mal die wilde Fünf mit reinnehmen. Das sind dann fünf Motorräder, das hattest du bei der letzten Partie. Dann wird jedes Motorrad ein bisschen anders gesteuert und irgendeines dieser Motorräder muss sich halt irgendwie durchsetzen und da kann sie mit dem Motorrad unter den Autos so durchsliden und so. Dann hast du manchmal Pech und kriegst ein Schadensplättchen, was dich irgendwie explodieren lässt oder schlittern lässt. Und wenn du irgendwo gegen schlitterst, kannst du Pech haben. Du kannst aber natürlich auch ganz viel Glück haben, auf eine Sprungschanze schlittern und dann nochmal vier Felder nach vorne rutschen oder so. Also da passieren so viele abwechslungsreiche Dinge, dass ich jederzeit Bock habe auf eine Runde Thunder Road Vendetta, weil ich zu jeder einzelnen Partie, und ich habe jetzt auch schon etliche gespielt, irgendeine coole Geschichte erzählen könnte. Also ich erinnere mich, unsere Fünferpartie, da waren dann so nach und nach irgendwie alle mal oder viele mal so ausgeschaltet und du hattest so ein Foto-Finish mit Julia Zerlik. Also irgendwann war ich, glaube ich, oder Patrick oder ich, wir waren einer der Ersten, einer von uns beiden war der Erste, der rausgeflogen ist. Und normalerweise ist ja Player Elimination etwas, wo man sagt, na ja, im modernen Brettspiel brauchen wir das eigentlich nicht, dass jemand ausscheidet und zuschaut. Das ist aber hier komplett wurscht, weil die 10 Minuten oder 15 Minuten, die ich dann vielleicht zugucken kann, die habe ich so ein großes Vergnügen und finde es so spannend, was passiert. Und dann sehe ich, der Manu, der würfelt die ganze Zeit dagegen, ob jetzt sein Auto Feuer fängt oder nicht. Julia und du, ihr bekriegt euch auf irgendwelchen Strecken und versucht euch noch abzuschießen und zu erwischen. Und am Ende bleibst du einen Schritt vor der Ziellinie stehen und die Julia kommt mit einem Schritt gerade so über die Ziellinie und das ist dann so eine Partie, da erinnere ich mich einfach noch gerne dran. Oder eine Partie, die total schnell rum war, weil irgendwie alle sich gegenseitig so schnell weggebumst hätten, weggeballert hätten, dass halt sehr schnell nach wenigen Zügen schon die ganzen Autos irgendwie geschrottet waren und dann kannst du eigentlich gleich nochmal von vorne anfangen. Und da steckt so viel drin, da gibt es so viel zu entdecken, das macht einfach einen Heidenspaß. Das ist kein günstiges Produkt, das muss man wissen. Das ist ein relativ durchaus ein kostenintensives Spiel mit einem Preispunkt deutlich über 100 Euro. Aber es ist aus meiner Sicht ein Spiel, was sich lohnt, wenn man so Action mag, wenn man Chaos mag und wenn man Lust hat auf so ein Autorennen mit Anarchie, mit Chaos-Elementen und Würfel einsetzen, mag ich ja auch eh gerne. Und deswegen finde ich das schon stark. Die erste Auflage kann sein, dass da jetzt noch Reste in Essen zu bekommen sind. Ansonsten gibt es jetzt gerade bei Frosted Games die Möglichkeit, das vorzubestellen für die zweite Auflage. Die kommt dann Anfang 2026. Und ich habe jetzt gesehen, jetzt gibt es ja schon eine Erweiterung, die kommt jetzt, glaube ich, zur Messe sogar raus. Nämlich die Wrackedrale. Und die werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, weil da steckt nochmal eine ganze Menge drin an neuen Modulen, neuen Spielmodi. Und ab zum Beispiel auch eine Arena mit so einem runden Spielplan, in die ich dann reinfahren kann, mit Ereigniskarten und so. Also da passiert nochmal eine Menge Chaos mehr.
Ja, aber Dazu sei nochmal gesagt, also in dieser Maximum Chrome Edition steckt schon so unglaublich viel drin, bis man das alles mal entdeckt hat. Also da gehen viele, viele Partien ins Land. Du hast ja die Motorräder und den fetten Truck schon genannt. Dann gibt es dort Anführerkarten, die nochmal Asymmetrie reinbringen. Es gibt verschiedenste Kartenstapel, die wiederum nochmal die Gegebenheiten verändern. Teilweise hast du Karten, mit denen du deinen Helikopter nochmal spezielle Dinge machen lassen kannst. Das alleine alles zu entdecken, macht schon Riesenspaß. Ja, und dann eben noch diese ganzen Spielpläne, die ja auch nochmal alle ihre Eigenarten haben. Die haben Vorder- und Rückseite. Also da steckt unfassbar viel drin. Und ja, den Preispunkt hätte ich natürlich jetzt auch angesprochen. Solltet ihr jemand sein, der Spiele lieber plant? Also ich nenne es mal so als Beispiel Heat. Das ist auch ein Rennspiel. Das ist zwar auch irgendwie natürlich recht glücksabhängig mit den Karten, die man nachzieht. Trotzdem kann man da besser planen, denn man weiß grob schon, was kriege ich denn auf die Hand später und so. Wenn euch das schon vielleicht zu glückslastig war, lasst bloß die Finger von Thunder Road Vendetta. Das ist überhaupt nichts für euch. Aber wenn du dann wirklich Leute am Tisch hast, die Bock haben auf sowas Anarchisches, auf so ein Chaos, ich liebe es total, wenn ich mit neuen Leuten das auf den Tisch bringe, und die dann zu beobachten. Erstmal dieses, ich habe den Manu neben mir sitzen sehen, ich sehe doch genau dieses Leuchten in seinen Augen, ja, als dann dieses Mad Max-Thema plötzlich so durchkam, weil das ist auch sehr, sehr immersiv, finde ich, dadurch, durch das Material und durch diese Thematik. Und dann ist immer schön, wenn dann die ersten Leute, die es noch nie gespielt haben, losfahren und erstmal so ganz vorsichtig so vortasten mit dem ersten Würfeln und du dann von hinten einfach direkt die mal wegrammst, ja, damit sie gleich wissen, wo es lang geht. Denn das ist ja die Aufgabe hier. Das ist das Einzige, was du in der ersten Runde auch machen kannst. Du kannst die Leute einfach gnadenlos wegrammen und hoffen, dass sie irgendwie vom Feld fliegen. Also die Blicke, super. Und ansonsten, ich liebe es total.
Ja, also das ist so ein schönes Element, das mit neuen Leuten zu spielen. Und du solltest es natürlich auch mit Leuten spielen, die auch einen gepflegten Trash-Talk am Tisch selber gestalten können und den aber auch aushalten, weil du haust dir natürlich einen blöden Spruch nach dem anderen um die Ohren. Das geht gar nicht anders bei dem Spiel. Also es ist kein Spiel, was man gesittet und kultiviert miteinander spielt. Nee, da wird sich beschimpft, da gibt's gegenseitig auf die Fresse, da fallen Kraftausdrücke und da hat man ganz, ganz viel Schadenfreude. Und dabei hat man ein cooles Material, schöne Mechaniken, ganz viel Glück und Zufall. Und ja, wer das schätzt, der ist mit diesem Spiel sehr, sehr gut bedient.
Genau. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt zu Thunder Road Vendetta, bei Frosted Games erschienen. Es gibt ziemlich viele Autoren, sollen wir die noch alle nennen gerade? Dave Chalker, Brett Myers, Noah Cohen, Rob Davio, Justin D. Jacobson, Jim Kiefer und Brian Neff haben daran mitgewirkt.
Ja, dann beenden wir die Folge. Wir haben ja bisher schon 3 Zwei-Personen-Spiele gehabt und wir haben 5 Titel gehabt, von denen wir ja beide sehr angetan oder begeistert waren. Mal schauen, ob das bei dem 6. Titel auch so ist. Da haben wir auf jeden Fall einen 2-Personen-Titel und wir haben hier ja die große Neuheit im Kosmos Verlag, die jetzt beim Pressetag verkündet wurde. Und jetzt kann man sagen, hui, der ist doch aber erst mal gerade 4 Wochen oder 3 Wochen her oder so. Wie könnt ihr denn jetzt schon das Spiel rezensieren? Die Antwort ist, ja, weil wir es schon sehr oft, also ich zumindest schon sehr oft gespielt habe in der Zeit. Das kommt gerade sehr regelmäßig auf den Tisch. Ich habe schon viele Eindrücke. Und ja, vielleicht ist es interessant, mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr zu gucken, wie gut hält sich dieses Spiel. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht entscheiden. Aber gerade ist das ein Spiel, da habe ich wahnsinnig viel Freude, das auszuprobieren und das kennenzulernen und immer wieder anzuschauen und zu vertiefen. Es ist die Neuheit, die bei Scorpion Masqué erschienen ist von Grichard Germain und Corentin Lebras. Und es handelt sich hier um ein 2-Personen-Spiel. Naja, und 2 Personen-Spiele von Scorpion Masqué, die bei Cosmos erschienen sind. Die haben ja im letzten Jahr, beziehungsweise im vorletzten Jahrgang, aber im letzten Kalenderjahr mit Sky Team schon durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Naja, und auch das Autorenteam, den Corentin Lebras, den haben wir in den letzten Jahren häufiger mal gehört. Also zum Beispiel bei Faraway ist der Name gefallen als Autor oder auch bei Dead Cells, was auch ein Titel ist, der bei Frosted Game erschienen ist. Also durchaus ein Autor, den man mal im Hinterkopf behalten kann. Auch Ninja Academy von ihm kam sehr, sehr gut an. Wir haben über Solstice hier im Podcast auch schon gesprochen. Da gibt es übrigens in diesem Jahr eine neue Variante, lieber Stefan, Solstice Firefly. Track 12, Takenoko. Also wir haben mit Corentin Lebras haben wir schon einen Autor, der sehr viel Erfahrung hat. Und deswegen waren wir natürlich neugierig, beim Kosmos Pressetag Tag Team kennenzulernen. Und was soll ich sagen? Das Spiel hat nicht enttäuscht, im Gegenteil. Ich habe es jetzt schon sehr, sehr oft gespielt. Wir haben ein Zwei-Personen-Spiel, bei dem wir uns gegenseitig ziemlich auf die Mütze hauen und bekämpfen. Überhaupt sind wir sehr martialisch heute unterwegs mit Toy Battle, mit Thunder Road Vendetta und jetzt mit Tag Team. Also Zwei-Personen-Spiele und viel Gewalt. Nein, wir haben hier 4 Cartoon-Charaktere, die haben so ein, ich als Laie würde jetzt mal sagen, so ein Manga-Style im weitesten Sinne, cool illustriert. Und haben wir 12 verschiedene Charaktere und von denen spielt jeder Spieler 2 in einem direkten Duell. Also sitzen sich 2 Spielende gegenüber und jede von uns kontrolliert 2 dieser Charaktere. Und da gibt's natürlich welche, die besonders gut miteinander harmonieren. Dann gibt's welche, die vielleicht nicht so gut miteinander harmonieren. Die haben alle auch eine gewisse Schwierigkeit. Die haben alle irgendeine Sonderfähigkeit oder Sonderaktionen. Und vor allem starten sie alle erstmal relativ schwach. Sie haben Stärkemarker, manchmal 0, manchmal 1, vielleicht auch mal 2 mitunter, aber die starten alle relativ schwach und sie haben alle eine Lebenspunkteanzeige. Und dann haben wir ein Deckbauspiel. Das Deckbauspiel funktioniert so, dass jede Person eine Startkarte hat mit einer Fähigkeit. Naja, und das sind entweder so Fähigkeiten wie ich greife dich an oder ich blocke einen Angriff oder ich habe irgendeine Spezialfähigkeit oder wenn ich dich angreife und das gelingt, dann passiert noch was. Mein Gegner kriegt, mein Mitkämpfer kriegt Stärke oder ich krieg Stärke oder ich heile oder so. Also das sind so die Grundfunktionen, die Grundmechanismen, die da drin stecken. Und ich möchte natürlich zuerst die K.O.-Leiste eines deiner Kämpfer auf 0 bringen oder auf die Lebenspunkteleiste auf das K.O. bringen vielmehr. Und dazu ist mir jedes Mittel recht. Wenn ich meine beiden Kämpfer habe, dann hat jeder von denen ein vordefiniertes Kartendeck, also jeder ein individuelles, jeder Charakter hat ein individuelles Kartendeck und die mische ich am Anfang zusammen. Und am Anfang haben wir wirklich nur 2 Startkarten, die spielen wir beide aus, so ein Autobattler, die werden aufgedeckt, dann wird es einfach abgehandelt, was da drauf ist. Autobattler heißt ja, ich habe dann keinen Einfluss mehr auf das, was passiert und die Karten, die aufgedeckt werden, die sagen an, was draufsteht und erledigen den Rest. Und dann kann ich nach jeder Kampfrunde von dem gemischten Stapel mit den Decks der beiden Charaktere 3 Karten ziehen, wähle mir eine aus und jetzt entscheide ich, wo in meinem Kartenstapel diese Karte platziert wird und zwar ohne, dass ich dann das Deck mische. Und dadurch kommt dieser Autobattler-Charakter zustande, dass ich mir jetzt natürlich merken möchte und sage, okay, die 2. Karte vom Stefan war eine Angriffskarte, na, dann will ich da vielleicht einen Block reinspielen. Möglicherweise weiß der Stefan aber, dass ich das weiß und guckt jetzt, dass seine 2. Angriffskarte zur 3. Angriffskarte wird. Also muss ich vielleicht meinen Block an die 3. Stelle positionieren. Und so fangen wir an, nach und nach unser Deck immer besser aufeinander abzustimmen. Und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es auch nicht. Und dann werden unsere Charaktere zum einen im Regelfall stärker, zum anderen werden diese Spezialfähigkeiten über die Zeit immer mehr aufgeladen oder kommen immer mehr zur Geltung, es kommen immer mehr Karten rein, die dann Effekt haben. Naja, und dann haben wir einen, wie ich finde, im Regelfall sehr, sehr spannenden Kampf, ein sehr spannendes Duell. Und durch diese 12 Charaktere mit den vielen Spezialfähigkeiten gibt es da unfassbar viel zu entdecken. Und das ist das, was für mich Tag Team gerade zu so einem Renner macht, dass ich einfach total Freude habe, diese ganzen Kombinationen auszuprobieren und zu schauen, welcher Charakter harmoniert mit welchem gut, wen kann ich gegen wen gut spielen. Das kann man am Anfang auswählen, das kann man auslosen, da gibt es ja auch unterschiedlichste Herangehensweisen. Aber ja, das war ein Spiel, was mich bei der Vorankündigung noch einigermaßen kalt gelassen hat. Und als wir es dann auf dem Pressetag gespielt haben, habe ich sehr schnell mein Herz an dieses Spiel verloren und freue mich da auf jede Partie. Und ich glaube, dir gefällt es auch gut, oder?
Ja, tut es, auf jeden Fall. Ich habe ja mal vor längerer Zeit, ich glaube hier in diesem Podcast, mal prophezeit nach Challengers, kommt jetzt die große Schwemme der Autobattler. Auf die warte ich bis heute noch. Aber Tag Team ist einer der doch relativ seltenen Vertreter. Ja, und der große Unterschied ist ja zu Challengers, du hast es gerade schon gesagt, bei Challengers mische ich mein Deck durch. Das heißt, das Ganze wird so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, es wird eigentlich relativ zufällig. Ich kann zwar schon gezielt meine Karten aussuchen, aber was dann passiert, ist doch relativ zufällig. Ja, und hier kann ich wirklich, ja, ich kann eigentlich eine Choreografie hier zusammenstellen an Aktionen. Und das ist ein total cooles Prinzip. Und auch da wieder muss ich sagen, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Das ist eigentlich eine so einfache Idee, aber die macht so viel anders und die verändert dieses Spielgefühl so massiv. Wir hatten gestern eine Situation, da hatte ich eine Karte dann gezogen, also es war ein neuer Kämpfer, ich kannte jetzt diese Karten nicht im Einzelnen, was da passiert, aber der gab mir die Möglichkeit, eine von deinen Karten aus dem Deck zu entfernen. Und ich habe dann relativ lang für meinen Zug gebraucht, du wusstest nicht warum. Und ich habe es dann aber auch geschafft, die so in mein Deck reinzusortieren gleich, dass deine mit Abstand stärkste Karte direkt dann getilgt wurde. Das hat mir dann nicht zum Sieg verholfen, aber es war so eine totale Genugtuung in dem Moment, dass eben das, was ich mir überlege, dann auch wirklich so funktioniert. Und ja, du hast es gesagt, wie viel sind es? 12 oder 14 Kämpfer?
12.
12 Kämpfer sind es insgesamt. Ja, und diese Kombinationen, die machen so einen Riesenspaß, das da rauszukriegen. Ich habe mir gestern mal einmal kurz die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn dieser Kartenstapel irgendwann mal alle ist? Aber ich glaube, die Situation kann praktisch überhaupt nicht entstehen. Weil das hinten raus einfach so schnell eskaliert mit diesen Stärkepunkten, die wir uns aufbauen. Und das ist einfach super austariert. Und ich habe auch einen ganz, ganz großen Spaß dran, rauszukriegen, welche Kombinationen funktionieren gut. Zumal du nicht sagen kannst, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn du mal die gleichen zusammen spielst, ist es nicht so, dass du sagen kannst, okay, jetzt gehe ich so und so vor und das mache ich nächstes Mal wieder. Sondern du bist natürlich schon sehr abhängig davon, was du auch ziehst von deinem Kartendeck. Und trotzdem ändern sich natürlich die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Charakteren, je nachdem, welche Karten du dann eben in dein Deck reinnimmst. Also selbst mit den gleichen Kämpfern ist es trotzdem nochmal ein komplett neues Spiel oder eine komplett unterschiedliche Spielerfahrung, die du sammelst.
Und das ist eben das Coole, dass ich nicht einen Charakter habe und der spielt sich immer gleich. Also klar, die Grundanlage dieses Charakters, die ist immer die gleiche und die Spezialfähigkeiten kennt man irgendwann. Aber wenn ich die Karten kenne, dann treffe ich ja auch nochmal bessere Entscheidungen. Dann weiß ich, jetzt spiele ich gegen den. Okay, ich weiß, deiner, der kann mir jetzt starke Karten rausnehmen. Vielleicht versuche ich dir erstmal ein oder zwei Karten zum Fraß vorzuwerfen, die du dann tilgen kannst, um dann später im Deck mich für stärkere Karten zu entscheiden. Oder wenn ich weiß, wie oft ist die Karte eigentlich in meinem Deck enthalten, dann kann ich damit ja auch nochmal so ein kleines bisschen pokern. Und ich finde es wirklich fantastisch, weil diese ganzen Charaktere spielen sich doch mehrheitlich komplett unterschiedlich. Ne? Da gibt's einen, der will ganz oft getroffen werden, damit er sich verwandeln kann. Der ist so ein Berserker, ne? Und der will ganz oft eine bestimmte Fähigkeit auslösen, um dann zum Berserker-Bär zu werden. Oder es gibt einen Golem, der kann total viel einstecken und der macht aber unterwegs den Mitspieler noch ein kleines bisschen stärker. Oder es gibt so eine, die heißt Milady. Und die Milady, die arbeitet mit so Tricks und Täuschung und die hat dann so List und, ich glaube, List und Tückemarker oder so ähnlich. Listmarker heißen sie, glaube ich. Und da sind dann nochmal kleine Plättchen und die kann ich dann erstmal bekommen und später dann einsetzen. Und diese List ist dann nochmal ein Bonus, den ich einfach einmalig auslösen kann. Und zum Beispiel, ich bekomme einfach mal 2 Stärke oder mein Partner bekommt 2 Stärke oder ich habe einen Giftmarker, den ich geben kann oder so. Na, oder ich habe eine, die will so eine Schiffsflotte zusammenstellen. Und je nachdem, wie groß ihre Schiffsflotte ist, ist sie halt dann stärker und macht stärkere Angriffe. Oder es gibt einen korrupten Sheriff, mit dem ich arbeiten kann. Und je nachdem, auf welcher Seite der gerade ist, bekommt dann jemand Schaden. Oder eine, der hat so Schlangenplättchen. Je nachdem, auf welcher Seite die Schlangenplättchen liegen, verhält sich sozusagen seine Kampfsituation. Und manchmal gibt's auch welche, die dann so ein bisschen noch so ein Glücks- oder Zufalls- oder so ein anarchisches Element mit reinbringen. Also die spielen sich so dermaßen unterschiedlich, dass das einfach eine helle Freude ist. Und auch hier fand ich es schön, mal einen Titel mit reinzunehmen, der jetzt noch nicht schon monatelang gespielt ist, sondern eben einen, den ich jetzt mehrfach die Woche mit irgendwelchen Leuten gespielt habe. Also bei meinen Spieleabenden kommen die gut an. Ich habe es jetzt sehr oft gespielt, wenn ich mal mich mit einer einzelnen Person getroffen habe und die sagte, ach komm, hast du noch mal ein kleines Spiel dabei oder so, dann habe ich das rausgezogen. Wer mich zu Hause besucht, der sieht, hier stehen überall Spiele rum, meistens ordentlich weggeräumt, aber kurz vor der Messe nicht alle so ordentlich, da stapeln sich die auch ein bisschen. Und wenn ich Besuch habe, und da kommt mal eine Person, sagt, na, hast du mal ein Spiel, was wir mal schnell spielen können? Hast du gemacht, magst du mir was zeigen? Und dann ziehe ich immer Tag Team aus dem Stapel und sag, komm, das ist jetzt, das spielen wir jetzt. Und die meisten sagen auch, das ist richtig cool. Man muss Autobattler mögen. Und hier habe ich eben dieses planerische Element, dass ich entscheiden kann, wo die Karte liegt. Und das ist dann eben nochmal ein entscheidender Unterschied zu Challengers. Hast du, ja?
Ja, genau, auf Challengers wollte ich auch nochmal kurz zu sprechen kommen, denn das bietet ja so einen Turniermodus. Das ist ja eigentlich auch der Kern von Challengers, dass du dieses Turnier hast. Das hast du hier jetzt nicht, du hast ein One-on-One, aber trotzdem kannst du mit dieser kleinen Schachtel ein Turnier veranstalten. Wir hatten ja die Situation auf dem Pressetag, dass wir eine Schachtel hatten und wir hatten 2 Pärchen, also wir waren zu viert und wollten es beide gerne ausprobieren, war überhaupt kein Problem. Das Einzige ist halt, dass diese Stärkemarker und diese anderen Marker eben, die reichen nicht aus, um es mit mehr als 2 Leuten spielen zu können. Aber dann nimmt man sich halt einfach irgendwas anderes an Spielmaterial dafür. Und ich würde jetzt, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich sehe eigentlich gerade auch kein Problem drin, da ein Turnier mit 12 Leuten zu veranstalten. Mit 6 Leuten, ne? Mit 6 Leuten könnte man es theoretisch spielen. Genau, weil jeder hat 2 Kämpfer, richtig. Sehe ich momentan kein Problem drin, da irgendwie ein Turnier zu veranstalten.
Ne, man muss ein paar Marker ergänzen mit irgendwelchen anderen Markern, dann geht das. Ich würde es gerne noch mit einem Spiel ganz kurz in Vergleich setzen, nämlich mit Wizard Cup vom Board Game Circus. Hast du das gespielt in diesem Spielejahrgang?
Nee, das kenne ich nicht.
Hast du nichts verpasst. Also das gefällt mir wiederum nicht so gut, weil da habe ich, also ich will jetzt gar nicht Wizard Cup besprechen, das können wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt machen, aber da habe ich noch ein klein bisschen weniger Möglichkeiten, mein Deck zu beeinflussen. Da lege ich eigentlich am Anfang einer Runde das Deck fest und dann bleibt das mehr oder weniger statisch mit ganz wenigen Ausnahmen. Und wenn ich dann merke, mein Deck hat gegenüber dem Deck meines Gegners, meiner Gegnerin eine gewisse Schwäche, dann habe ich fast keine guten Möglichkeiten, das wieder auszugleichen. Und da habe ich bei Wizard Cup viel mehr Frustmomente erlebt oder Leute, die sagten, ja gut, also mit dem Deck brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal antreten, jetzt ziehen wir es halt irgendwie durch. Und bei Tag Team ist es immer total spannend. Jede Karte, die umgedeckt wird, bringt so einen kleinen Adrenalinkick, bringt so einen kleinen Spannungsschub mit rein, wo ich denke so, oh, hoffentlich geht der Plan auf, hoffentlich passt, hoffentlich kriege ich jetzt den Angriff geblockt, hoffentlich bleibt die Reihenfolge der ersten 3 Karten so, hoffentlich kommt jetzt gleich mein starker Angriff, der dich dezimiert, hoffentlich kommt jetzt gleich meine Sonderfähigkeit so richtig fett zum Einsatz, hoffentlich kommt jetzt deine Sonderfähigkeit nicht zum Einsatz, ich kann sie vorher blocken und so. Also da passiert, jede Karte, die umgedeckt wird, ist so eine Erwartungshaltung an ein Versprechen, was ich mir selber gegeben habe, oder ein Versprechen von, habe ich den richtigen Überblick oder habe ich die richtige taktische Entscheidung getroffen oder hast du genau das bei mir vorhergesehen und hast dann schon darauf reagiert im nächsten Zug. Und diese Kombination, die macht Tag Team auch wieder zu einem sehr, sehr starken Titel. Und ja, wenn ihr solche Spiele mögt, es erscheint jetzt im Rahmen der Spielmesse, dann ist das sicherlich ein Titel, den man sich angucken kann. Wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel aus meiner Sicht. Ja.
Wenn Kosmos die verlorene Palette wiederfindet oder wiedergefunden hat inzwischen.
Ich glaube, wir haben ein paar mehr Paletten produzieren lassen. Ich gehe davon aus.
Ich gehe auch davon aus, ja.
Ja, jetzt haben wir eine Rezensionfolge gehabt, mal ganz überraschend mit 6 Spielen, wo wir erstaunlich wenig zu mäkeln und zu kritisieren haben. Das war unser in so einer Beziehung, wenn man sich streitet, hat man danach Versöhnungsex. Wir haben halt eine Versöhnungsrezi-Folge.
Oh Gott. Oh Gott.
Ich sage eine Versöhnungsrezi-Folge, Stefan.
Ja, ja, okay. Gut. Deswegen war die Folge auch noch sehr angenehm, aber ich muss aber dann auch weg.
Ja. Jetzt haben wir eine sehr versöhnliche Folge mit 6 Titeln und wenig zu mäkeln. Das ist ja auch mal schön, wenn wir einfach mal voller Herzensdust über Spiele sprechen dürfen, an denen wir große Freude haben. Und das ist bei diesen 6 Titeln der Fall. Da werden auch noch wieder andere kommen, aber noch ist der Jahrgang jung und da bietet sich's doch an, ein bisschen Lust zu machen auf den neuen Spielejahrgang und nicht schon wieder draufzuhauen auf das, was uns wieder nicht in den Kram passt und woran wir zu mäkeln haben. Und auch da habe ich schon wieder 2, 3 Titel auf meiner Liste, wo ich sage, oh ja, da habe ich Redebedarf und ich kann schon mal ankündigen, ich habe jetzt eine Folge mit dem Johannes Brettspielminister in Planung. Ich habe eine in Planung mit dem Stefan Zerlik. Ich habe eine in Planung mit dem Daniel Wühlner. Also da kommen noch ein paar Folgen und da wird es definitiv auch an der einen oder anderen Stelle etwas Kritik geben. Und ich möchte noch darauf hinweisen, achso, jetzt können wir nochmal sagen kurz, es war Tag Team, erschienen im Kosmos Verlag, ein Spiel aus dem aktuellen Jahrgang, 2-Personen-Titel von den Autoren. Ja,
Corentin Lebras.
Nee, eben nicht.
Genau.
Germain und Corentin Lebras.
Die beiden sind es, genau.
Genau. Gestaltet von Nayade. Das ist, glaube ich, so eine Agentur oder so ein Grafikzusammenschluss. Ich kann noch ankündigen, ich war zu Gast im Podcast Better Late Than Never beim Fabian Ermantraut. Da haben wir über Podcast The Game gesprochen, über das Quizometer. Wir haben auch gesprochen über Raising Chicago und noch über ein weiteres Spiel, das ich jetzt vergessen habe.
Oh Gott. Ich hab die Folge gehört.
Ja, siehst du mal. Aber ist jetzt auch egal.
Ja,
ich war da im Podcast.
Das war super.
Das wollte ich eigentlich sagen. Hört da gerne mal rein. Ist auch ein ganz toller Podcast, ganz lieber Freund. Und da haben wir auf jeden Fall auch 4 Spiele rezensiert. Kann man sich da nochmal gut anhören. Ja. Ja, Stefan, dann sage ich dir ganz lieben Dank fürs Vorbeikommen.
Sehr gerne.
Wir sind wieder versöhnt miteinander. Wir waren nie verstritten, aber jetzt sind wir offiziell wieder versöhnt.
Nein, das war ein Scherz, natürlich
ja,
nicht.
Ja, Mensch. Das können wir uns gar nicht erlauben. Wir sind so abhängig. Wir sind abhängig von der Bioko und Glas. Ja, wenn einer aufhört, muss der andere auch aufhören. Nein, wir sehen uns gleich zum Spieleabend. Du bist noch zu Hause, läufst gleich los. Wir sehen uns gleich.
Bring mir so sieht's aus. Mit.
Genau. Ja. Ich sage, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast genauso viel Freude an den Spielen wie wir. Wir sind auf der Messe. Wir werden auch erkennbar sein. Ich habe ein Boardcast-Hoodie oder ein Boardcast-Polo-Shirt an. Außerdem werden wir zu finden sein im Rahmen des Meet and Play am Samstag ab 14 Uhr im Saal Europa. Da wirst du viele deiner Lieblings-Content-Creators finden, also uns. Die anonymen Ludoholiker sind da, ich bin da. Ich glaube, die Brettagogen sind da, Fabian von Bretter Late Than Never, der Brettspielminister, sie sind alle da. Kommt gerne vorbei, wir können was spielen, wir können ein bisschen plaudern. Und wer uns sieht auf der Messe, es gibt auch Boardcast-Aufkleber in diesem Jahr. Könnt ihr gerne einen bekommen, gratis, und euch den irgendwo hinkleben, wo es euch gut gefällt. Ich würde mich freuen, sprecht uns gerne an, sagt mal Hallo. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Es erscheint vor der Messe auch noch hier was im Podcast. Also behaltet ihn im Blick. Und jetzt passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriert andere. Und das letzte Wort hat auch heute mein Gast, Stefan Hanf, Dr. Doppeldotter, als mein Gast heute.
Ja, aber das Schlusswort, das richtet sich jetzt nochmal an alle Loriot-Liebhaber, so wie ich es auch bin. Uhuhu, uhuhu, uhuhu.